Roger Pugh erzählte eine Anekdote, das ist die einzige, die er kann. Und ich dachte mir, die passt ganz gut, heute Morgen die Botschaft damit einzuleiten. Es war ein Prediger, der hatte einen super frommen, einen lustigen Papagei. Und immer wenn er Besuch bekam, dann hat dieser Papagei angefangen zu reden und sagte dann, lasst uns küssen, lasst uns küssen. Das war dem Prediger so unangenehm, dass der Papagei immer solche Sprüche machte, wenn er Besuch bekam. Und er dachte, wie kann er so einen Papageien umerziehen? Ja, das ist ja nicht so einfach. Und plötzlich erfuhr er, dass in der Gemeinde eine andere Familie war, die hatten auch einen Papageien, aber der war super fromm. Und immer wenn die Besuch bekamen, hat der Papagei gesagt, lasst uns beten, lasst uns beten. Und so dachte der Prediger, ich tue, glaube ich, meinen Papagei mit in seinen Käfer. Vielleicht kann er was von ihm lernen. Ja, und so hat er es gemacht, hat dann den Papageien dahin gebracht, hat einen Käfer getan. Und das Erste, was dieser lustige Papagei sagte, lasst uns küssen, lasst uns küssen. Der guckte der fromme Papagei an und sagte, na endlich, die Gebetserhörung. Ich glaube, dass diese lustige Anekdote so ein Stück weit unser Leben darstellt, ne? Wenn uns Menschen nicht passen, wenn uns Situationen nicht passen. Wir suchen förmlich solche Käfige, wo wir sie so zu einer Umerziehungsschulung reinsetzen können. Ja, das geschieht auch manchmal auch in der Kindererziehung, auch im Beruf, das ist überall. In der Geschichte, die ich heute mitgebracht habe, wir sind ja in der Prediger, in der Reihe im Johannesevangelium, geht es genau darum. Es geht darum, dass Menschen vieles unternommen haben, um unseren Herrn Jesus in so einen Käfig einzuschließen. Sie möchten gerne ihn umerziehen, sie möchten gerne ihn fangen in seinen Worten. Das Ziel ist, dass dieser Jesus mal auffliegt, aber so richtig. Und wir sind in Johannes Evangelium Kapitel 8 angekommen, da geht die Geschichte um die, gewöhnlich ist die Geschichte bekannt von einer Ehebrecherin, aber die Geschichte fängt wesentlich früher an und diese Dame, diese Frau ist gar nicht im Mittelpunkt der Geschichte, sondern der Mittelpunkt der Geschichte ist eigentlich Herr Jesus. Ich möchte kurz die Vorgeschichte erzählen. Das ist ein misslungener Versuch, unseren Gott in einen Käfig zu setzen, ihn gefangen zu nehmen, ihn zu verklagen, ihn zu versuchen. Die Vorgeschichte ist Kapitel 7 und im Kapitel 7 haben wir schon gemeinsam studiert, Geschwister. Ich möchte es auch gar nicht lesen, das wird zu viel, aber wenn Sie mögen, können Sie Kapitel 7 aufschlagen, denn ich werde dort stellenweise etwas zitieren. Es beschreibt uns detailliert den Dienst und das Wirken eines religiösen Systems. Also neben dem Dienst Jesu, den wir dort im Kapitel Jesu, den Dienst Jesu, den wir im Kapitel 7 erkennen können, sehen wir zugleich auch, wie ein religiöses System ihr Dienst treibt. Das läuft parallel. Und das lernen wir dort sehr stark. Was ist also ein religiöses System? Nur mal ganz kurz zur Definition. Religare oder Religion bedeutet eine Rückverbindung mit Gott. Also ein System, das versucht, eine Verbindung mit Gott zu schaffen. Das ist ein religiöses System. Und dieses religiöse System, welches dem Menschen hilft, die Verbindung mit Gott zu schaffen, zeigt uns, wie es funktioniert, damit die Menschen das tun, was sie wollen. Das zeigt ihren Käfig. Grundsätzlich sind wir Menschen geneigt, die Probleme oder Sünden im Leben des Nächsten eher zu sehen, das ist grundsätzlich der Fall, als unsere eigenen. Ja? Und ich muss sagen, dass solche offensichtliche Probleme wie Alkoholsucht, das kann man nicht verstecken. Rauchsucht, das kann man nicht verstecken, das wird sichtbar, das kommt zutage. Auch Ehebruch kann man nicht verstecken auf Dauer, das wird greifbar, das ist deutlich zu erkennen. Aber es gibt Sünden, so zum Beispiel wie geistlicher Missbrauch, der braucht Jahre manchmal, bis er richtig zutage kommt, bis man den richtig greifen kann. Bis man erkennen kann, wie ein System einen Menschen unterjocht, mit der Absicht, ihn zu Gott zu führen. Das ist ganz, ganz schrecklich. Es dauert also eine Weile, bis man ein egozentrisches und machthaberisches Verhalten in einer Gemeinschaft oder einer Person wirklich deutlich erkennt oder entlarvt. Und im Kapitel 7 sehen wir sehr eindeutig, wie geistlicher Missbrauch funktioniert. Also erst einmal ist der Schwerpunkt des Kapitel 7 die zwei Rufe Jesu, ja, die Einladung zu ihm zu kommen. Aber neben diesen Rufen ist auch deutlich zu erkennen, wie ein geistlicher Missbrauch funktioniert. Ich möchte Sie bitten, einmal mit mir kurz zu folgen, wenn Sie die Bibel offen haben, schlagen Sie in Vers 14. Da sehen wir, dass der geistliche Missbrauch eines religiösen Systems eine Atmosphäre schafft, in der Furcht regiert. Menschen haben nicht mehr die Möglichkeit, etwas zu äußern. Sie haben Angst, etwas zu sagen. Sie haben Angst, etwas zu sagen, was sie denken. Und das ist sehr traurig. Ja, das ist Vers 14. Oder der geistliche, Vers 15, der geistliche Missbrauch eines religiösen Systems stellt die göttliche Wahrheiten für den eigenen Nutzen in Frage. Ja, sie passen mir nicht. Ich möchte die Wahrheiten so nicht haben. Und da wird die Bibel, die göttliche Wahrheit wird verdreht und für den eigenen Nutzen in Frage gestellt. Da, wo es mir passt, passt es. Und wo es mir nicht passt, wird es in Frage gestellt. Oder Vers 32. Das religiöse System, welches den geistlichen Missbrauch treibt, kann mit Wahrheit überhaupt nicht umgehen. Wahrheit ist etwas, was man nicht verpacken kann, das können sie nicht. Sie können Halbwahrheiten verkraften, aber keine wirkliche Wahrheit. Oder ebenfalls im Vers 32 lesen wir, das System spannt gerne andere Menschen ein, um den geistlichen Missbrauch an Dritten zu üben. Ja, sie suchen sich Sklaven und Diener, damit diese an Dritten etwas ausführen, was die meinen, richtig zu halten. Die Rede geht in diesem Kapitel über Schriftgelehrten und Pharisäer. Was grundsätzlich nicht verkehrt ist und nicht schlecht ist, ein Mensch zu sein, der wirklich in der Schrift gelehrt ist. Aber dieses System damals, das damalige System, hat über die Grenzen hinaus ihre Kompetenzen überschritten. Oder auch im Vers 32, also bleiben Sie ruhig länger im Vers 32, das missbrauchtreibende religiöse System ist sehr aggressiv. Ja, also es duldet nicht Andersdenkende. Ja, aggressiv gegen die Wahrheit. Es duldet nicht Andersdenkende. Oder das religiöse System rekrutiert Menschen, ebenfalls Vers 32, und stellt es in Dienst des Missbrauchs, ohne den Menschen das Evangelium zu geben. Sondern an dieser Stelle werden Befehle erteilt, es wird etwas Systematisches vorgegeben, was ihren Diensten dient. Oder in Vers 48 lesen wir, das missbrauchtreibende religiöse System ist in sich selbst das Maß aller Dinge. Ja, was das System sagt, was das System vorgibt, ist das Maß aller Dinge. Es gibt keine Wahrheit außer dem, was dieses System vorgibt. Das ist das Gefährliche an solchen Systemen. Und die können auch sehr lange ihren Machtmissbrauch treiben, bis sie wirklich durchschaut und verstanden werden. Das ist das Gefährliche. Wir lesen zum Beispiel in Vers 49, dass das Volk wird in einem religiösen System, also ein ganz normales Volk, so wie Sie und ich, wird in diesem religiösen System, das Machtmissbrauch oder geistige Missbrauch treibt, für dumm gehalten. Ja, das steht auch so deutlich, das Volk ist dumm. Verflucht ist es, das Volk. Also das Volk, die Menschen, die von Gott geschaffen sind, sind für diese Menschen einfach nur ein Ware. Das ist ein religiöses System. Im Vers 52 des 7. Kapitel, das religiöse System mit geistlichem Missbrauch macht auch vor eigenen Leuten keinen Halt. Da ist ein Nikodemus, der sagt, das macht man so bei uns nicht. Und schwuppdiwupps wird dieser Mensch komplett angegriffen und angefahren. Und das Letzte ist, das religiöse System hat ihre eigene Wahrheit. Und solche religiösen Systeme sind in der Lage, Menschen auszubilden. Sehen wir einfach nur Nikodemus, das war ein Professor. Der war ein Mann, der eine unheimlich hohe Ausbildung hatte. Also die sind schon in der Lage, einen sehr hohen akademischen Abschluss zu geben. Sie sind in der Lage, in der Gesellschaft eine sehr hohe Stellung zu verschaffen. Gar keine Frage. Zum Beispiel Nikodemus war ein Lehrer des Volkes. Da sagt ihm Jesus auch bestätigt in seinem Gespräch im Kapitel 3. Aber diese religiösen Systeme können nicht aus einem Sünder ein Kind Gottes machen. Und das ist der wesentliche Unterschied. Sie sind nicht in der Lage, aus einem Sünder, aus einem Menschen, der in seinem Leben verloren geht, aufgrund seiner Taten oder seiner Haltung, ein Kind Gottes zu machen, weil ihnen das Evangelium fehlt. Und ich muss sagen, dass auch Christen solche Systeme zeitweise betreiben können. Und religiöse Systeme machen auch vor Gott nicht Halt. Und das zeigt unser Text heute am deutlichsten. Religiöse Systeme machen vor Gott nicht Halt. Ich möchte zusammen mit euch im 8. Kapitel die Verse 1 bis 12 lesen. Das ist der Kapitel, wo es deutlich zeigt, der misslungene Versuch, Jesus anzuklagen. Ich lese den Text. Jesus aber ging zum Ölberg und früh morgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Aber die schriftgelehrten Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Da sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Unser Abschnitt zeigt die Ereignisse des 8. Tages am Laubhüttenfest. Wir sind also an einem Fest, am jüdischen Fest, und einem des höchsten Feste, die Juden haben. Das ist ein Fest, wo Freude im Mittelpunkt und im Vordergrund steht. Das Kapitel 8 beginnt oder läutet den 8. Tag ein. Am 7. Tag war die hitzige Debatte der Pharisäer zu Ende gegangen, ohne Erfolg. Und jetzt an diesem 8. Tag haben sie beschlossen, Jesus eine Falle zu stellen und ihn endgültig galt zu stellen. Das war die Absicht des 8. Tages. Es ist also nicht nur so, dass man keine Arbeit machen darf, es ist so, wo man sich auf Gott konzentrieren sollte. Das ist der 8. Tag des Laubhüttenfestes. Und das haben sie wirklich getan. Sie haben sich auf Jesus konzentriert. Nur mit einer ganz bösen Absicht. Und nach diesen Festtagen, also nach diesen 7 Festtagen, ist der 8. Tag wieder Ruhetag, wieder Sonntag. Also man beginnt mit Sabbat, dann hat man Sonntag, dann die ganze Woche Feier und das ist wieder der 8. Tag. Und wir merken also, dass am 8. Tag, also an diesem letzten Sonntag, ist es ein Tag, wo man sich auf Tora, auf die 5 Bücher Mose gefreut hatte. Man hatte also sich auf diese 5 Bücher Mose gefreut und an diesem Tag ging auch die Jahreslosung, wenn man so möchte, zu Ende. Man hat übers Jahr verteilt Tora gelesen und an diesem Tag ging die Runde zu Ende und man hat wieder bei 1. Mose angefangen. Somit stand die Freude an dem Wort Gottes, an Tora im Vordergrund. Also es war ein Tag der Freude an der Tora, an den 5 Büchern Mose und Mittelpunkt eigentlich dieser Freude, dass Gott ein Gesetz, eine Wahrheit, ein Leben, einen Text ihnen gegeben hat, nach dem sie leben und sich ausrichten dürfen. Und dieser 7. Tag ging zu Ende, man hat also viel gelacht, getanzt und ausgiebig gefeiert. Also es ist nicht so fromm wie bei uns, dass man nur sitzt und isst, sondern da wird getanzt, da wird gelacht, da wird unheimlich viel Aktivitäten betrieben. Man hat also wirklich, das ist wirklich sehr laut in dieser Gegend. Und wenn Israel mit Zuwanderer voll ist, und dann müssen Sie sich vorstellen, dass diese ganze Stadt eine Party ist, da wird ganz schön laut. Warum erzähle ich das Ihnen, liebe Geschwister? Damit wir verstehen können, dass da ein Boden, ein Fundament gesät worden ist, auf dem so eine Tat passierte, dass ein Ehebruch stattfinden konnte. Also es war wirklich eine super Stimmung. Man hat also tagsüber in den Hütten gelebt und denn nachts ging man heim. Und da sagt uns auch der Text, der letzte Vers im 7. Kapitel, und jeder ging heim. Da steht bewusst da, damit wir den nächsten Text besser einordnen können. Jesus kam aus Galiläa, seine Brüder haben ja gesagt, du bist hier bei uns in Galiläa, wenn du was gelten willst, geh doch runter. Und damit das Volk dich sehen oder greifen kann, lesen kann, also mal was von dir hört. Also Jesus hatte kein Zuhause. Und deswegen lesen wir auch immer auf Vers 2, Jesus aber ging zum Ölberg. So, das heißt, die Gruppe hat sich eigentlich in zwei geteilt. Jesus ging zum Ölberg, da steht nicht im Text, aber womöglich hat er die Zeit mit seinem Vater im Gebet verbracht. Und die Pharisäer, die waren dabei, ein Opfer zu suchen. Das ist der Traurige an der ganzen Geschichte. Denn am Morgen haben sie eine Frau gebracht, die in Ehebruch ergriffen worden war. Und wir lesen das im Vers 2, dass früher morgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Das ist eine Ansage. Stellen Sie sich vor, da sind die Professoren und die Theologen und die sind leer. Die Bänke ihrer Klassen sind leer. Da sitzt ein ganz normaler Zimmermann und da ist ein Mann, den Sie kennen, der nach Ihrer Meinung von Maria und Josef zur Welt gekommen ist. Und dieser Mann, der hat die Klassen voll. Na, das nackt am Ego. Ja? Wie geht denn das, dass ein Zimmermann die Menschen hat und das andere nicht? Und die Bibel sagt, Jesus lehrte sie. Und ich glaube, dass Jesus lehrte sie nicht so, wie sie heute das Lehren verstehen. Einfach so Wissen vermitteln, ja. Also ich erzähle euch jetzt mal was in den ersten 45 Minuten über das Wirken des Heiligen Geistes im tausendjährigen Reich. Und im nächsten Unterricht erzähle ich euch etwas über die Dreieinigkeit. Ich glaube nicht, dass Jesus so lehrte. Ich glaube, dass in allererster Linie, dass Jesus einfach eine Gemeinschaft hatte mit dem Volk. Natürlich lehrte er sie auch. Aber er war menschennah. Er hat sich erlaubt, dass Menschen ihn anfassen dürfen. Menschen konnten ihm begegnen. Eine Atmosphäre des Austauschs zu schaffen, ja, wo Menschen einfach mal fragen konnten, wie siehst du das? Wie darf ich das verstehen? Du hast gestern unheimlich starke Reden und Rufe gemacht. Wie darf ich das für mein Leben einordnen? So, glaube ich, verlief dieses Lehren in den Tempel. Und wenn Jesus lehrte, drohte er nicht. Ja, daher gab es auch die Atmosphäre, die unheimlich angenehm war. Und Jesus ließ Fragen zu. Man konnte also auch hinterfragen. Ja, das ist die Wahrheit. Die Wahrheit lässt sich hinterfragen. Jesus konnte auch mit dem Unglauben der Menschen super klarkommen. Ja, auch wenn nicht alle auf ihn eingegangen sind und manche noch zweifelten und nicht glaubten, er konnte mit diesem Unglauben umgehen. Er hatte keine Angst, 10 Leprakranken zu begegnen. Natürlich ist nicht er dieses Fest. Und er war nicht wütend, wenn nur einer kam und ihm dankte. Er war nicht wütend. Seine Lehre weckte also Glauben. Menschen haben auf ihre Fragen Antworten bekommen. Das war die Lehre von unserem Herrn. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten spürten ihre Ohnmacht. Sie spürten auch, dass ihr Gartenhaus, das sie mit aller Macht haben versucht zu erhalten, so eigentlich dem Zusammenbruch nahe kommt. Und Jesus hat sie mehrmals ihre Lüge und Doppelmoral überführt. Das letzte Mal lesen wir das im Kapitel 7, Verse 19. Er nutzt das gleiche Gesetz, was Sie auch lesen, und sagt ihnen, hat euch nicht Moses Gesetz gegeben und niemand unter euch tut das Gesetz. Und er überführt sie ihrem Missbrauch, ihrem Falschverständnis des Gesetzes und sagt, was sie falsch machen. Und genau diese von Jesus vorgelebte Wahrheit sollte ihn nun zum Fall bringen. Das war das Argument oder der Schlüssel. Und nach dem Söldner, schauen Sie mal im Kapitel 7, Vers 45, da waren ein paar Söldner losgeschickt, um ihn zu ergreifen. Und als sie dann bei Jesus standen, hat er so gelehrt, dass sie einfach überwältigt waren von seiner Wahrheit. Und sie kamen unverrichteter Dinge nach Hause und sagten, ja, wir haben dich nicht mitgebracht. Wie? Habt ihr euch auch verführen lassen? Und nachdem sie diese Söldner mit unverrichteten Dingen nach Hause kamen, haben die Hohenpriester beschlossen, persönlich die Drecksarbeit zu erledigen. Da muss man sich mal einfach diesen Niedergang beobachten. Ja? Wo nichts mehr gegriffen hat, da machen sich die Hände selbst dreckig. Sie gehen durch die Nacht und suchen ein Opfer, das ist erstmal ein Opfer der eigenen Sünde. Ja? Sie kramen im Leben anderer Menschen, damit sie es missbrauchen können und unseren Herrn vor die Wand stellen können. Und ich finde es sehr traurig. Sie bringen zu ihm eine Frau, die frisch beim Ehebruch erwischt worden war. Also wie tief muss man im Betten anderer Menschen kriechen, ja, um das mitzunehmen? Ganz traurig. Dazu sind religiöse Systeme fähig. Die sind auch vom eigenen Ehebett, machen sie keinen Halt. Vom anderen Ehebett. Ja, um nur ein Opfer zu finden. Und ich glaube, dass der Vers 2 sehr deutlich macht, dass die ganze Weltgemeinschaft sich auf zwei Gruppen teilt. Die einen bringen Opfer, indem sie dienen, dem Volk dienen, und die anderen dienen, indem sie Opfer machen. Ich glaube, dass die Weltgemeinschaft sich in zwei Gruppen aufteilt. Eine Gruppe ist, die morgens aufsteht und sagt, wem kann ich heute was Gutes tun? Und die andere Gruppe steht morgens auf und sagt, wer kann mir heute morgens was Gutes tun? Und das teilt sich hier in diesen Versen sehr deutlich auf. Die Charakter dieser Menschen kommt deutlich nach vorne. Und dann lesen wir in Verse 3 bis 6 diese scheinheilige Anklage der Schriftgelehrten. Verse 3 bis 6. Aber Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu dem Meister: Diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Diese Art und Weise, wie dieser Gerichtsprozess hier eingeläutet wird, stimmt eigentlich zum Himmel. Aus mehreren Gründen. Mich persönlich stört dieser unstillbare Drang, Menschen anzuklagen. Ja, das ist ja so, es ist schon echt teuflisch. Ja, dieser Drang, Menschen anzuklagen. Wissen Sie, unsere Kultur ist sehr nah diesem. Ich war etliche Jahre im Kundendienst unterwegs. Und die erste Frage, die Sie hören, ist: Wer ist schuld? Darauf habe ich mal gesagt: Wollen wir nicht erstmal das Problem beheben und dann gucken, wer schuld ist? Diese Frage stört mich ungemein. Ja? Wer ist schuld? Ja? Und also wir sind eigentlich unterwegs in solchen Gefilden. Und es wird zwar diese Frau in die Mitte gestellt, aber die wirkliche Zielscheibe, das Bullseye, ist eigentlich unser Herr Jesus Christus. Es geht also nicht um die Sündenbekämpfung, sondern um Angriff auf Jesus. Es geht also nicht, die Sünde, mit der Sünde dieser Frau klarzukommen, sondern es geht darum, den Herrn Jesus an die Wand zu stellen. Das ist das Ziel. Es ist hart zu sehen, diese vorbildliche Doppelmoral, dass die Frau angeklagt wird und der Mann einfach irgendwo gelassen wird. Ja? Hart zu sehen. Das Gesetz forderte beide heraus. Und da merken wir, dass diese Pharisäer, diese Schriftgelehrten, sich der Schrift betätigen, aber selbst missbrauchen. Das ist hart. Diese Vorbild-Doppelmoral ist ein etwas, was dem religiösen System sehr zu eigen ist. Und schade ist und sehr hart zu sehen, dass die Menschen die Wahrheit kennen, das Gesetz kennen, nur um zu strafen. Ja? Die Gesinnung ist auf Strafe ausgelegt. Und ich glaube, Geschwister, wir tun gut daran, Menschen in der Wahrheit zu unterrichten und nicht mit dem Gesetz wie mit einer Keule hinterherzulaufen und nur darauf zu achten, wo ich sie verfolgen, vertilgen oder verklagen kann. Das ist eine teuflische Einstellung. Und die Pharisäer, die stehen dann jetzt vor Jesus und hat gesagt: Mose hat gesagt, was sagst du? Also legst du dich mit Mose an, ja oder nein? Und das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Das Typische für solche Systeme: Sie stellen Fallen auf, damit Menschen fallen. Ja? Sie stehen Fallen auf. Der geistliche Missbrauch eines religiösen Systems zeigt seinen versteckten Drang zu strafen, zu versuchen, zu verklagen, im Namen irgendeiner Wahrheit, die sie halten. Das ist traurig. Und der fromme Eifer dient nicht Gott und seinen Geboten. Ja? Sondern es wird von Unwahrhaftigkeit, List und Hass regiert. Also der Eifer ist nicht den Geboten, sondern der Eifer wird dazu eingesetzt, um Menschen zu verletzen, zu vertilgen. Es operiert mit Doppelmoral und Scheinheiligkeit. Es werden Fallen aufgebaut. Und wie schrecklich ist es, wenn wir Schuld anderer Menschen und Gottes Drohungen in persönlichen Kampf gegen von uns verhassten Menschen ansetzen. Das machten sie, die Pharisäer. Sie haben den Jesus so gehasst, weil er ihr Leben aufgedeckt hat, dass sie Schuld dieser Frau, gegen Mann haben sie wahrscheinlich nicht ankämpfen wollen oder nicht die Kraft gehabt, mit diesen Typen sich anzulegen. Entschuldigung, dass ich so sage zu diesen Menschen. Wahrscheinlich war er ein so hohes Tier, wie so ein Löwe im Wald, der ganz hoch war. Und da haben sie den fallen lassen, haben die Frau mitgebracht. Und der Schuld dieser Frau verwenden sie, um Jesus zu fangen. Das ist hinterlistig. Und das ist sehr traurig, wenn Christen genauso umgehen, dass Schuld anderer Menschen dazu gebraucht wird, um Menschen auszunutzen. Wenn Jesus nun diese Frau schützt, dann ist klar, dass er ein Diener der Sünde ist. Da kann ich sagen, ist okay, ich vergebe sie ihr. Dann wäre klar, er ist ein Diener der Sünde. Das wäre ganz gut, wenn er das sagen würde in ihren Augen. Ja? Und wenn Jesus diese Frau verurteilt, dann ist er kein Freund der Zöllner. und Sünder, was er immer von sich behauptet hat. Also merken wir, dass er hier herausgefordert wird, am Gesetz der Tora, am Tora sich festzuhalten. Und die Schriftgelehrten haben einen beim Ehebruch ergriffene Frau zu Jesus gebracht. Und das ist das einzig Gute, was sie in dieser Geschichte gemacht haben. Sonst nichts. Dass sie diese Frau zu Jesus gebracht haben. Sonst haben die Menschen in dieser Geschichte gar nichts Gutes gemacht. Das ist das einzig Gute überhaupt, dass sie diese Frau zu Jesus gebracht haben. Das ist traurig, wenn die Scheinheiligkeit der Menschen so weit geht, dass sie Menschen anklagt. Und dann lesen wir im Kapitel 7 bis Vers bis 11 eine lautlose Begnadigung dieser Frau. Ja, lautlose Begnadigung. Das ist so wunderbar, wie der Herr es macht. Ich lese nochmal Verse 7 bis 11. Als sie nun fortfuhren, also wir merken also schon, die lachen nicht locker gelassen. Jesus hat eine Weile geschwiegen und auf dem Boden etwas geschrieben und gemalt. Ja, ich persönlich meine, das steht nicht im Text, aber ich persönlich meine, wahrscheinlich war das eine Liste ihrer Sünde. Wahrscheinlich, das weiß ich nicht. Ich kann das nicht behaupten, deswegen sage ich auch so. Wahrscheinlich hat er die Namen aufgeschrieben, dessen der andere Partner, ich weiß es nicht. Wenn ich im Himmel bin, werden wir es erfahren. Aber Fakt ist nur, er hat auf dem Boden geschrieben und sie haben aufgedrängt, sie haben gedrängt, sie wollten eine Antwort wissen. Und als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, während er euch ohne Sünde ist, er werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen. Die Ältesten zuerst und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Wir merken also, wie Jesus hier diese Frau begnadigt. Das ist interessant. Jesus scheint mit der Situation überhaupt nicht überfordert zu sein. Also wenn ich in so einer Situation wäre, das wäre schon echt eine Herausforderung für mich. Der scheint überhaupt nicht überfordert zu sein. Das ist so, als ob er sich die ganze Ewigkeit darauf vorbereitet hat. Man hat den Eindruck, er weiß, was er tun will. Von Anfang an. Ich möchte mal bitte euch etwas vervollständigen lassen. Ich sage drei Dinge und Sie sagen das vierte. Fischer fischen, Jäger jagen, Läufer laufen, Sünder sündigen. Und Jesus wusste das. Also ich glaube nicht, dass etwas ist in unserem Leben, womit wir ihn überraschen können. Weder mit dem Zeitpunkt noch mit der Tiefe unserer Sünde. Er ist ganz, ganz ruhig. Es geht eigentlich um ihn, aber er kümmert sich um die Frau. Und das finde ich so toll an unserem Herrn, dass er persönlich ist. Der ist persönlich. Gott weiß, was für ein Gebilde wir sind. Wir können Gott mit unserer Sünde weder überraschen noch erschrecken. Und bis zum Vers 7 schweigt Jesus, er war mit Schreiben beschäftigt. Und achten wir darauf bitte, wie die Begnadigung der Frau vorbereitet wird. Nur eine kleine Aufforderung an die Pharisäer. Na los, Jungs, ihr dürft loslegen. Auch mit einer Bedingung. Wer ohne Sünde ist, der darf anfangen. Und damit sagt Jesus, das Gesetz Moses gilt. Er sagt, es ist kein Widerspruch seitens Jesu. Die Steinigung darf beginnen. Er widerspricht ja nicht. Es folgt eine Freigabe der Steinigung sogar. Und mit einer Bedingung, wer ohne Sünde ist, der soll anfangen. Nur eine Aufforderung reicht, um Ankläger zum Schweigen zu bringen. Und das ist ein kleines Beispiel dafür, wie es im Himmel ablaufen wird. Ich glaube, Geschwister, so manchmal begegne ich Menschen, die mir dann sagen, wenn ich eines Tages vor Gott stehe, werde ich ihm meine Meinung sagen. Sie erzählen mir dann, wie sie Gott anklagen werden und sie erzählen mir dann, was sie alle sagen werden. Und ich kann nur sagen, so wie wir es im Text lesen hier, es wird sehr kurz sein, was sie sagen werden. Sehr kurz. Der Herr Jesus verwirft das Recht nicht. Ja, es reicht, um uns zu widerlegen, das stille Schweigen auf dem Boden. Er braucht nicht mehr. Er braucht nur Stillschreiben. Das reicht, um uns zu widerlegen. Er verwirft das Recht nicht. Es wird eines Tages eine Rechtsprechung stattfinden. Und keine Sünde wird verdrängt oder ungestraft bleiben. Da wird kein Auge zugemacht werden. Die Wahrheit wird gänzlich ans Licht kommen. Doch jetzt, sagt Herr Jesus, gilt die Gnade und Wahrheit. Und das möchte ich so deutlich klarstellen, dass das Beste, was Gott mir und Ihnen geben kann, Gnade um Gnade. Wenn wir nach vorne blättern in unserem Johannesevangelium, dann werden wir Folgendes feststellen, die Vorstellung von unserem Herrn. Da wird Folgendes gesagt: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als eines angeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und zwei Verse weiter lesen wir: Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und dieses Beispiel zeigt uns, wie Gnade wirkt. Jesus verwirft die Wahrheit nicht, aber er zeigt uns, wie Gnade wirkt, sehr deutlich. Diese Frau nimmt gerade Gnade um Gnade, und das ist das Beste, was Gott ihnen geben kann. Ja, Gnade um Gnade. Und Gnade wirkt sie dadurch aus, dass Jesus sie nicht richtet. Das ist das Gute an der Gnade. Sie richtet nicht. Jesus richtet das, was uns versklavt, nämlich die Sünde. Die Gnade hat die Sünde im Visier, nicht den Sünder. Die Schriftgelehrten haben nicht die Sünde, sondern den Sünder im Visier. Das ist der Unterschied zwischen religiösen Systemen und wahren Glauben. Die haben den Sünder im Visier und nicht die Sünde. Und das ist, die Gnade zeigt uns, worauf Gott ist, aus ist, nämlich auf die Rettung. Er möchte retten. Er ist gar nicht dabei interessiert, uns zu vernichten. Wo lesen wir das? Das lesen wir im Kapitel 3. Nach dem goldenen Vers 16 kommt der 17. Und da lesen wir Folgendes, Kapitel 3, Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass er die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist die Absicht unseres Herrn. Er will, dass die Welt gerettet wird. Gott ist auf Rettung aus. Und ich glaube, Geschwister, das ist auch unser Lebensprogramm. Ja? Nicht richten, sondern zum Retter führen. Nicht richten. Es gibt genug Richter in dieser Welt. Nachdem die Ankläger gegangen sind, widmet sich Jesus der Frau zu. Ich finde es erstaunlich, was für eine Ruhe in diesem Gerichtssaal. Keine großartige Schlagabtausch mehr. Wo sind die Ankläger, fragt Jesus. Wenn Jesus vergibt, klagt keiner mehr an. Das ist vorbei. Weder Mensch noch Hölle noch Teufel noch Gott selber klagt an. Wenn Jesus vergibt, dann ist vergeben. Da existiert keine Schuld mehr. Die Schuld ist gelöst, ist gelöscht. Menschen, die an ihre persönliche Sünde festhalten, so wie die Pharisäer, die gehen einfach. Und Menschen, die ihre persönliche Schuld anerkennen, die bleiben. Und das ist auch zugleich mein Wunsch an Sie. Bleiben Sie bei Jesus. Bleiben Sie bei Jesus. Denn in dem, wo wir bei Jesus bleiben, erfahren wir seine Rettung. Die Gnade wirkt, und das Wirken besteht darin, dass unsere Schuld vergeben wird. Als geretteter Mensch ist man niemals allein. Die Bibel sagt hier in Kapitel 8, sagt hier ganz eindeutig, ganz am Ende des Vers 9, die Ältesten zuerst, also gingen dann weg, und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Das ist Rettung, wenn Jesus an ihrer Seite steht. Mehr kann Ihnen und mir nicht passieren. In unseren zwischenmenschlichen Beziehungen geschieht es oft, dass der persönliche Glaube von unserem Umfeld auf ähnliche Art und Weise hinterfragt, erprobt wird. Wir stehen oft als Zielscheibe da, als Christen, und werden ähnlich erprobt. Ja? Was machen wir darauf? Ich denke, es gibt uns Unterstützung, zwei Stellen möchte ich lesen. Einmal Apostel Paulus in 2. Korinther 4, 1-2. Darum, weil wir dieses Amt, wir könnten jetzt an der Stelle in diesem Zusammenhang auch diesen Glauben haben, nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde, sondern wir meiden schändliche Heimlichkeiten. Deswegen sagt Jesus auch gleich zu der Frau, geh und sündige fort nicht mehr. Wir meiden schändliche Heimlichkeiten und gehe nicht mit List um. Also kein List, weil Wahrheit in Beziehungen schafft gute Gemeinschaft. Wenn ich in der Beziehung List anwende, entsteht Lüge. Und wenn ich Lüge in der Beziehung habe, habe ich keine Gemeinschaft. Und die Bibel sagt hier, geh nicht mit List um, fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Das ist die eine Stelle, die wir tun können, an der Wahrheit beharren und sich den Menschen empfehlen vor Gott. Und dann gibt es noch eine zweite Stelle, da hat Petrus geholfen. Er schreibt in Kapitel 3, Vers 8, endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, nur Schellwort mit Schellwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nicht Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Und wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr ihm gut nacheifert? Und da merken wir, wie Gott uns hier Hilfestellung anbietet. Es ist so genial zu sehen, dass Gnade verwandelt. Gnade verwandelt. Und auch diese Frau wurde verwandelt. Gnade ist die Kraft von innen. Das neue Leben beginnt mit der Inanspruchnahme der göttlichen Wahrheit. Jesus fragt sie hier ganz eindeutig im Kapitel 8 am Ende, da fragt er die Frau. Jesus aber richtet sich auf und fragt sie, wo sind die Frau? Hat dich niemand verdammt? Und die Frau antwortet, niemand, Herr. Das ist genau der Punkt. Das ist die Anspruchnahme der göttlichen Wahrheit. Niemand, Herr. Vergebung Gottes sorgt dafür, dass er unser Herr wird. Gerettet sein bedeutet zu verstehen, dass ich frei von jeder Anklage bin. Es klagt nichts und keiner mehr an. Ich bin frei von der Macht der Sünde, nicht von ihrer Gegenwart, aber von ihrer Macht und vom Urteil Gottes. Und der Rechtsspruch der Gnade Jesu heißt nichts anders wie, ich verdamme dich nicht. Das sagt der Text. Schauen Sie genau hin. So verdamme ich dich auch nicht. Das ist das, was Jesus sagt. Eines Tages werde ich im Himmel sein und Gott wird mir sagen, nicht weil ich so toll bin, weil ich meine Sünde vor ihr bekannt habe und genau das erkannt habe, dass ich ohne ihn verloren gehe, wird Gott mir sagen, ich verdamme dich nicht, weil mein Sohn dich gerecht gesprochen hat. Das ist Glaube. Und das muss diese Frau hier erleben. Gnade macht uns fähig, anders zu sein. Gott sagt, ihr müsst begnadet werden, bevor ihr anders werdet. Das religiöse System sagt, ihr müsst erstmal anders werden, bevor ihr begnadet werdet. Das ist der Unterschied. Das ist Gnade. Und diese religiöse Systeme aller Zeiten dieser Welt sind darauf bedacht, uns in eine Zelle zu stecken und uns so zu erziehen, wie sie es gerne hätten. Und unser Herr, Jesus, schafft hier eine Befreiung. Er will nicht richten, er will retten. Jesus will begnadigen. Und die Gnade ist einfach nicht billig, sondern die Gnade wird für Jesus teuer. Etwas später wird er am Kreuz dafür bezahlen. Aber die Gnade ist die treibende, die innere Kraft, die aus dem Inneren des Menschen wirkt. Das ist Gnade. Das ist der Heilige Geist, der uns Wohnung nimmt und uns von innen heraus verändert. Ja, es macht keinen Sinn, wenn ich Ihnen sage, machen Sie einen Rock 60 lang und Ihren Hemd 20 breit oder sonst was. Das ist alles von außen heraus. Aber wenn der Heilige Geist von innen wirkt, dann verändert sich der Mensch von innen heraus. Das ist der Unterschied. Und das ist so wichtig, dass wir diesem Heiligen Geist auch Zugang gewähren, dass er uns verändern kann. Jesus schafft Befreiung. Geh und sündige hinfort nicht mehr. Das macht Gnade. Gnade macht es möglich, dass Menschen anders leben können. Wir können nicht anders leben ohne Gnade. Gnade ist nicht billig, Geschwister. Ja? Wir versuchen so schnell etwas für Jesus zu tun, aber ohne Gnade geht nichts. Ja, selbst beim Beten sagt uns die Bibel, dass der Heilige Geist uns hilft, unsere Schwachheiten auf damit und übersetzt uns, damit wir vor Gott überhaupt klarkommen. Wir brauchen diese Gnade. Ohne Gnade geschieht gar nichts. Kein Mensch hat einen besseren Freund, kein Volk einen besseren Regenten, kein Leiden einen besseren Arzt, kein Starker einen besseren Partner, kein Sünder einen besseren Erlöser, kein Verletzter einen besseren Heiland, kein Trauernder einen besseren Tröster und kein Suchender einen besseren Ratgeber, kein Angeklagter einen besseren Anwalt, kein Weiser einen besseren Mitwisser, kein Schaffender einen besseren Mutmacher, kein Mensch einen besseren Liebhaber, und kein Sterbender einen besseren Lebenshelfer. Und das wünsche ich uns. Ich wünsche uns, dass wir freiwillig zu Jesus kommen. Warten Sie nicht, bis irgendwelche Lebensumstände oder Menschen auf eine gewaltsame oder irgendeine andere Art Sie zu Jesus zwingen. Das ist nicht richtig. Das hier ist nicht richtig. Ich wünsche, dass wir von uns auskommen, dass wir erkennen, ich kann nicht ohne Jesus. Ich brauche Vergebung. Ich brauche seine Gnade. Ich brauche das. Wir brauchen das. Gott segne Sie, mit diesem Jesus zu begegnen. Wir wollen beten. Amen. Lieber Vater, wir möchten dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass dein Sohn den Zugang zu dir geschaffen hat. Danke, Herr, dass wir Gnade erleben können. Wir dürfen zu dir kommen mit all dem, was wir sind und haben. Wir werden dich niemals erschrecken, noch in Angst versetzen. Du wartest auf uns. Du bist derjenige, der den Sünder liebt und die Sünde hasst. Und dafür danken wir dir, Herr, dass du auf uns herabschaust, nicht als Richter dieser Welt, obwohl du eines Tages dieser Richter wirst sein, sondern du guckst auf uns herab als liebender Vater, als Schöpfer, als Suchender. Und du sagst, heute ist der Tag des Heils, heute können wir vor dir unsere Sünden bringen und heute werden wir hören, ich verdamme dich nicht. Danke, dass das der Puls deines Herzens ist. Du willst nicht verdammen. Und danke, dass du auf Kreuz von Golgatha die Sünde verdammt hast in deinem Leib, Herr, und dass du das um meine Sünde dort hinaufgetragen hast. Und wir dürfen das glauben. Wir dürfen das glauben. Und dafür preisen wir deinen heiligen Namen, dass du es uns zugänglich machst und dass diese Gnade uns stark macht, in dieser Welt zu leben. Wir geben dir die Ehre dafür. Amen.